Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum ersten Info im Dezember auf Rabe. Heute gehen wir folgenden Fragen nach. Verkrustete Strukturen sprengen oder die Demokratie einschränken? Italien stimmt über eine Verfassungsreform ab. Eine Schicksalswahl für die Regierung von Matteo Renzi. Wie nachhaltig ist Palmöl mit Nachhaltigkeitszertifikat tatsächlich? Amnesty International wirft Nestle und 8 weiteren Nahrungsmittelkonzernen vor, sklavenähnliche Arbeitsbedingungen in Indonesien zu tolerieren. Und was haben die Schweizer Grossbanken UBS und CS mit dem Aufstand der amerikanischen Indigenen in Standing Rock zu tun? Mit einer Petition will die Gesellschaft für bedrohte Völker die Verantwortung der Banken beim Bau einer umstrittenen Ölpipeline öffentlich machen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Willkommen zu den Nachrichten. Die Welt hat offenbar ein neues Srebrenica oder ein neues Stalingrad. Laut UNO-Nothilfe-Koordinator Stephen O'Brien verwandle sich die nordsyrische Stadt Aleppo in einen gigantischen Friedhof, berichtet SRF. Die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung des UNO-Sicherheitsrats blieb ohne Wirkung. Wegen dem Veto Russlands konnte keine Waffenruhe für Aleppo ausgehandelt werden. Somit müssen Tausende von Menschen während andauernden Kampfhandlungen fliehen. Laut der Berner Zeitung BZ will die Arma Suisse der Öffentlichkeit nicht mitteilen, wie viel die Erneuerung der Duro-Flotte den Steuerzahlenden kostet. Die umstrittene Auffrischung der Militärkleinlastwagen bleibt im Dunkeln, obwohl die Arma Suisse eigentlich verpflichtet wäre, transparent zu sein. 2000 Franken zahlte die Berner Zeitung dem VBS-Beschaffungsamt für die Offenlegung des Duro-Geschäfts mit der Schweizer Firma Mowag. Die Zahlen wurden allerdings geschwärzt. Die Berner Zeitung geht davon aus, dass das Geschäft teurer als geplant wird und die Steuerzahlenden über eine halbe Milliarde Franken kosten wird. Pro Fahrzeug sind das über eine Viertelmillion Franken. Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern ist zufrieden mit dem neuen Projekt Spezialklasse für Migrantinnen und Migranten. Der auf das aktuelle Schuljahr lancierte Schulversuch ist schon jetzt ausgebucht. Alle 16 Plätze im Brückenangebot in Biel sind besetzt. Ziel des Schulversuchs ist, junge Menschen mit Migrationshintergrund auf die Ansprüche der Mittelschulen vorzubereiten. Die Schüler und Schülerinnen erhalten eine intensive Förderung in Sprache und eine Vermittlung von Kenntnissen in Gesellschaft und Bildungssystem. Knapp über die Hälfte der Rabe-Twitter-Followers sind der Meinung, Ursula Wyss werde die neue Stapi. Nur 36% rechnen mit Alec von Grafenried, etwas über 10% glauben an die Anarchie statt an den oder die Stapi. So das Resultat der nicht repräsentativen Umfrage mit rund 100 Teilnehmenden. Gestern gab Ursula Wyss bekannt, das Duell mit Alec von Grafenried aufzunehmen. Franziska Teuscher nahm sich wie schon vor ihr Reto Nause aus dem Rennen. Sie unterstützt die SP-Frau Ursula Wyss. Verschiedene bürgerliche Parteien haben gestern bekannt gegeben, dass sie den Grünen Alec von Grafenried unterstützen werden. Die Nachwahl findet am 15. Januar 2017 statt. Zum Wetter. Heute bleibt es sonnig bei einer Höchsttemperatur von kühlen 4 Grad. Morgen Freitag beginnt der Tag voraussichtlich mit Hochnebel. Später sollte sich dann wieder die Sonne zeigen bei maximal 3 Grad. Übermorgen Samstag beginnt der Tag sonnig. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu. Das Thermometer zeigt höchstens 1 Grad. Am Sonntag bleibt es in der Region Bern bedeckt und trocken.
Rabe Info.
Sie gilt als Votum für das Weiterexistieren der Regierung Renzi oder für das Ende der aktuellen italienischen Regierung. Die Verfassungsreform, über die das italienische Stimmvolk am Sonntag entscheidet. Diese will, dass die zweite Kammer des Parlaments, der Senat, entmachtet wird. Die Entscheidungsmacht würde sich dann in erster Linie nur noch auf das Abgeordnetenhaus konzentrieren. Bereits verabschiedet wurde eine Wahlrechtsreform, so soll in Zukunft die stärkste Partei automatisch das absolute Mehr an Sitzen im Abgeordnetenhaus erhalten. Das bedeutet, kommt nun am Sonntag noch die Verfassungsreform dazu. Bedeutet dies in Verbindung mit dem neuen Wahlrecht, dass die stärkste Partei im Alleingang Gesetzesänderungen durchbringen kann. Reformen könnten dann im verkrusteten italienischen System endlich einfacher durchgeführt werden, so argumentieren die Befürworterinnen. Wie argumentieren die Gegner der Verfassungsreform? Katrin Hiss fragt er beim Politologen und Italienkenner Michael Braun nach.
Die Gegner kommentieren diese Reform vor allen Dingen als ein Minus an Demokratie in Italien. Denn der Senat wird ja nicht abgeschafft, er bleibt, aber er wird deutlich reduziert auf nur noch 100 Senatoren, die allerdings nicht mehr gewählt werden sollen, sondern von den Regionen benannt werden sollen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wohl zentral für viele Kritiker, ist, dass neben der Verfassungsreform ja auch eine Wahlrechtsreform verabschiedet worden ist, der zufolge in Zukunft die stärkste Partei die absolute Mehrheit in der Kammer im Abgeordnetenhaus haben soll, der einzigen Kammer, die in Zukunft noch Politik wesentlich bestimmen wird. Und hier ist die große Sorge, dass dann eine Partei, die womöglich auch nur 25% oder 28% der Stimmen hat, dann den Durchmarsch probieren könnte. Wenn wir uns einmal vorstellen, ein solches Gesetz hätte es schon 2001 gegeben, dann hätte Berlusconi in ganz anderer Weise durchregieren können, ohne Widerstände oder mit viel geringeren Widerständen. Also es gibt durchaus gute Gründe, dieses Zusammenspiel von Verfassungsreform und Wahlrechtsreform für nicht sehr gelungen zu halten.
Ministerpräsident Matteo Renzi ist ein klarer Befürworter der Reform. Er sagt, dass er abtreten werde, falls die Reform beim Volk nicht durchkommt. Was wären die Konsequenzen eines Rücktritts Renzis?
Die Konsequenzen wären ziemlich sicher, dass wir dann eine Übergangsregierung erleben. Eine Übergangsregierung, in der wiederum Renzis Partei die stärkste Kraft wäre. Und Renzi sagt ja, er wird als Ministerpräsident zurücktreten, aber er wird Parteichef bleiben. Also er verschwindet damit nicht aus der Politik. Im Gegenteil, er hätte Bewegungsfreiheit, um dann kräftig auch womöglich mit populistischen Tönen Politik zu machen. Ziel einer solchen Übergangsregierung müsste es sein, das Wahlrecht zu reformieren und dann relativ schnell zu Neuwahlen zu schreiten. Dies ist eigentlich das Szenario, das hier als am wahrscheinlichsten gilt.
Wir haben jetzt vor allem über die Konsequenzen des Referendums gesprochen, was für Konsequenzen das Referendum auf Italien hätte. Was wären denn die Auswirkungen auf die EU?
Renzi ist ja noch eine der wenigen verbliebenen offen als Pro-Europäer auftretenden Politiker in dieser Union. Er rüpelt zwar manchmal ein bisschen rum, legt sich an mit der Kommission, legt sich an mit Juncker, aber das wird schon richtig verstanden in Brüssel und auch in Berlin, nämlich als notwendige Absetzbewegung in einem Land, in dem die Euroskepsis doch sehr stark zugenommen hat. Renzi ist der Mann, der Italien noch auf pro-europäischem Kurs halten kann. Die Frage wäre also ganz entscheidend bei den kommenden Neuwahlen, wie stark schneidet die PD ab, wie stark schneiden die 5 Sterne ab, die ja deutlich europaskeptischer sind, die auch mit einem Referendum über die Zugehörigkeit zum Euro liebäugeln. Also wenn die 5 Sterne hier tatsächlich stärkste politische Kraft werden sollten, das wäre natürlich für Europa schon ein mittlerer GAU.
Michael Braun, Sie sind selbst in Italien beheimatet. Sie bekommen die Stimmung im Land wahrscheinlich ziemlich gut mit. Was denken Sie, wie wird die Abstimmung ausgehen?
Ich bin da sehr unsicher. Es ist durchaus, wie es scheint, ein knappes Rennen. Ich habe heute mit einem der wichtigsten Meinungsforscher hier auch gesprochen. Unter den Meinungsforschern gilt das Nein als klar favorisiert, mit einem kleinen Abstand. Aber auch dieser Mann sagte mir, vorsichtig bei den Prognosen. Wir haben hier einen Effekt erlebt, den wir sonst aus keiner anderen Wahl- oder Referendumsentscheidung kennen. Normalerweise nimmt die Zahl der Unentschlossenen ab, je näher der Tag der Abstimmung rückt. Hier in Italien passiert momentan gerade das Gegenteil. Die Zahl der Unentschlossenen nimmt zu. Viele Italiener sind deshalb noch nicht festgelegt in ihrer Entscheidung, weil sie womöglich durchaus ein guter Teil von ihnen gegen Renzi stimmen möchte, weil sie sich aber große Sorgen um die Folgen machen, auch wenn Italien ja vorderhand nicht über einen Brexit, über einen Italexit oder sonst was abstimmt, auch wenn ein Nein ja nur heißen würde, die alte Verfassung bleibt in Kraft, aber gerade mit der Kombination, die Regierung wird dann zurücktreten, erscheint das vielen als Sprung ins kalte Wasser. Und deshalb mag ich da gar keine Prognose wagen, obwohl auch so in den Gesprächen deutlich wird, das Nein ist durchaus stark.
Soweit die Einschätzungen des Politologen und Italienkenners Michael Braun. Die Abstimmung über die Verfassungsreform in Italien findet am Sonntag statt.
Rabe Info.
Bevor wir uns mit der schmutzigen Palmölproduktion in Indonesien auseinandersetzen, setzen wir uns musikalisch mit der ebenso schmutzigen indonesischen Korruption auseinander, nämlich mit Mafia Hukum, dem Song der indonesischen Punkband Navikula.
Mafia Hukum saja, karena hukum tak mengenal. Mafia hukum, hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa. Korupsi, korupsi, kata ini lagi selalu menghantui negeri yang frustasi. Korupsi, korupsi, semakin menjadi apapun terjadi. Di atas transaksi, tertangkap pecinta, dihukum penjara, korupsi berjuta, masih berkuasa, prinsip imparsial, tak berlaku lagi, siapa punya modal, takkan masuk MUI, mafia hukum. Mau lawan mereka, hati-hati saja, karena mereka dijaga buaya. Buaya-buaya, piaraan mafia, mafia-mafia, isinya pengusaha, pengusaha-pengusaha, kongsi dengan penguasa, walau sudah kaya, masih kurang juga, hukum direkayasa, hanya buat yang kaya, yang jadi korbannya. Hukum saja, karena hukum tak mengenal siapa.
Rabe Info.
Mittlerweile erreichen uns fast im Wochentakt Berichte über das schmutzige Geschäft mit Palmöl, einem der wichtigsten Rohstoffe im Bereich Lebens- und Pflegemittelproduktion. Große Plantagen befinden sich in Südostasien, so auch in Indonesien. Schon lange kritisiert wird dort der Raubbau an der Umwelt. Jetzt kommen immer mehr auch Menschen- und krasse Arbeitsrechtsverletzungen ans Licht. So hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International auf Palmölplantagen in Indonesien zahlreiche Formen der Ausbeutung festgestellt. 9 multinationale Nahrungsmittelkonzerne sollen dort von Kinder- und Zwangsarbeit profitieren. Einer dieser Konzerne ist Nestle, der Schweizer Konzern, der sich gerne mit seiner sozialen Verantwortlichkeit und Nachhaltigkeit brüstet. Laut Amnesty bezieht der Konzern zwar Palmöl, das ein Nachhaltigkeitszertifikat trägt, doch in Wirklichkeit unter sklavenähnlichen Bedingungen hergestellt wird. Katrin Hiss hat mit Daniel Gosteli-Hauser gesprochen, Verantwortlicher für Wirtschaft und Menschenrechte bei Amnesty International Schweiz. Und sie wollte von ihr wissen, ob Nestle über die Arbeitsbedingungen in Indonesien Bescheid wusste.
Wir waren erstaunt, dass ein Unternehmen wie Nestle diese schwere Verletzungen wie Zwangsarbeit und Kinderarbeit in dieser Plantage nicht feststellen konnte. Wir denken, dass es unbedingt mehr Sorgfalt braucht und vor allem, dass sich diese Konzerne nicht auf freiwillige Maßnahmen, die wie die sogenannte RSPO Roundtable, und sie haben sich einfach auf dieses Zertifikat vom RSPO bezogen und sie sind dem Problem nicht selber nachgegangen und das war sicher ein großer Fehler.
Sie haben es gerade gesagt, im Fall von Nestle ist es so, dass die Palmölproduzenten, von welchen sie beliefert werden, zertifiziert sind mit einem Siegel, welches besagt, dass das Öl nachhaltig produziert sei. Diese Zertifizierung wird jedoch nicht durch eine unabhängige Stelle vorgenommen, sondern die geben sich die wirtschaftlichen Akteure selbst. Inwiefern bringen solche Label also eigentlich überhaupt noch etwas?
Diese Label könnten wirksam sein, wenn man wirklich alle Akteure mit einbezieht. Und es heißt also für einen Konzern, dass man klar mit diesem Zulieferer im enger Kontakt steht. Wenn man sich nur unter sich als Unternehmen und wenn man die lokale Organisation, ich denke auch die lokale Nichtregierungsorganisationen oder vielleicht gibt es sogar je nachdem lokale Gewerkschaften, wenn die nicht eng mit einbezogen sind, wird das extrem schwierig, sich auf einem solchen Zertifikat zu stützen und dann zu behaupten, die Welt sei gut so. Und vor allem besteht ein großes Risiko, dass die Konsumenten und Konsumentinnen am Schluss in Irre geführt werden, weil sie mit gutem Gewissen Produkte einkaufen, wo sie behaupten, sie seien doch nachhaltig. Und das ist eben nicht der Fall.
Laut Ihrem Bericht werden auf den Plantagen Arbeiterinnen und Arbeiter zu Überstunden gezwungen. Es kommt verbreitet zu Kinderarbeit. Und viele Beschäftigte sind mit hochgiftigen Chemikalien in Kontakt. Sie haben es gerade gesagt, diese Labels, die bringen eigentlich nicht viel, wenn sie von der Wirtschaft selbst kommen. Was kann ich denn nun als Konsumentin selbst machen, um solche Praktiken nicht zu unterstützen?
Als Konsumenten und Konsumentin ist wirklich extrem wichtig, dass man jetzt bei den Konzernen direkt nachfragt. Es ist ganz wichtig, dass sie verlangen von diesen Konzernen, dass es mehr Transparenz gibt. Wir müssen unbedingt als Konsument nachfragen. Das ist ein wichtiger Druck auf die Konzerne.
Nachfragen als Konsumentin, das ist auf jeden Fall die eine Seite. Was fordern Sie jedoch von politischen Akteuren? Gibt es eine Möglichkeit, wie in Zukunft verhindert werden kann, dass zum Beispiel Nestle eben Produkte aus Palmöl, aus sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen verwendet?
Wir verlangen von unseren Behörden, dass wir Maßnahmen haben, die verlangen, dass diese sogenannte Sorgfaltsprüfung, die Unternehmen durchführen müssen, verpflichtend wären. Und das ist der Fall in der Schweiz. Wir haben im Rahmen von der Konzernverantwortungsinitiative eine Initiative lanciert, die verlangt, dass man Gesetze erlassen soll, um die Konzerne zu zwingen, dass sie ihre Sorgfaltspflicht wahrnehmen, und zwar über die gesamte Wertschöpfungskette, also auch im Ausland. Wir haben im Oktober 120.000 Unterschriften eingereicht und wir denken, das ist auch der Pflicht unserer Behörden, weil Großkonzerne wie Nestlé ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, gesetzlich verpflichtet werden, diese Menschenrechte und Umwelt überall auf der Welt zu respektieren.
Sagt Daniel Gosseli-Hause, Verantwortlicher für Wirtschaft und Menschenrechte bei Amnesty International Schweiz.
Rabe Info.
Seit Monaten gibt es im US-amerikanischen indigenen Reservat Standing Rock massive Proteste gegen den Bau der Dakota Access Pipeline. Die Demonstrierenden wehren sich gegen die Zerstörung kulturell wichtiger Gebiete. Sie befürchten schwere Umweltschäden, wie zum Beispiel die Verschmutzung von Trinkwasser. Viele tausend Kilometer entfernt im Bankenland Schweiz sitzen zwei Großkonzerne, die bei diesem umstrittenen Pipeline-Projekt die Finger im Spiel haben, nämlich die Schweizer Grossbanken UBS und CS. Bei drei von vier im Projekt involvierten Firmen halten die Schweizer Grossbanken Aktienpakete, ebenso haben UBS und CS diesen Firmen Kredite gewährt. Für die Gesellschaft für bedrohte Völker ist klar, auch wir hier können etwas tun. Sie sammelt deshalb Unterschriften für eine Petition, welche die Grossbanken dazu auffordert, klar Stellung zu beziehen. Katrin Hiss wollte von Kampagnenmitarbeiter Martin Wanner wissen, wie die Situation bei den Standing Rock-Protesten zurzeit ausschaut.
Im Moment hat die zuständige Behörde, das Army Corps of Engineers, hat eigentlich die Berechtigung zurückgezogen, auf staatlichem Land diese Pipeline zu bauen. Das betrifft eigentlich dieses Gebiet außerhalb des Standing Rock Reservats. Der Bau der Pipeline geht momentan auf privatem Land weiter, aber einfach auf diesem Stück staatlichem Land darf im Moment nicht gebaut werden. Die Baufirmen haben jetzt aber diesen Entscheid angeklagt vor einem Gericht und dieser Entscheid ist im Moment noch hängig. Also im Moment sieht es so aus, dass die Pipeline weiter gebaut wird. Und sobald sie dann auf dieses staatliche Land kommt, ist die große Frage, bauen die Firmen einfach weiter oder was geschieht da? Gleichzeitig gibt es nach wie vor große Proteste in diesem Gebiet, aber auch in verschiedenen Städten in den USA und auf der ganzen Welt gibt es Solidaritätskundgebungen und weitere Aktionen, Unterschriftensammlungen und so weiter. Und da haben jetzt die Demonstranten vor Ort haben ein Ultimatum bekommen. Also sie müssen ihr Hauptcamp, also eines der Protestcamps, müssen sie bis zum 5. Dezember räumen. Und wie das da weitergeht, ist noch ziemlich offen. Also die Demonstranten haben angekündigt, dass sie dieser Aufforderung nicht nachkommen werden. Sie wollen ihren Protest fortsetzen und ihre Zelte nicht abbrechen. Die zuständige Behörde hat angekündigt, dass sie eigentlich nicht gewaltsam räumen wollen, aber wie das dann genau weitergeht, ist im Moment noch offen.
Nun hat die Gesellschaft für bedrohte Völker eine Petition lanciert. Die Unterschriften richten sich in erster Linie gegen die Schweizer Grossbanken UBS und CS. Was ist denn deren Rolle beim Bau der umstrittenen Pipeline?
Also sowohl die UBS wie auch die CS haben zwar nicht direkt in den Bau der Pipeline investiert, Aber beide haben größere Aktienpakete und auch Kredite gesprochen an drei der vier beteiligten Baufirmen. Und die Gesellschaft für bedrohte Völker fordert jetzt eigentlich von den Banken, dass sie entweder ihre Gelder vollständig zurückziehen, also die Aktien abstoßen, die Kreditlinien kündigen, oder aber, dass sie zumindest die Firmen beeinflussen, also ihren Einfluss geltend machen, um so eine friedliche Lösung zu erreichen. Und dass sie gleichzeitig sich öffentlich äußern, dass sie in Zukunft diesen Firmen keine Kredite mehr geben werden, sofern nicht, dass das Problem friedlich gelöst werden kann.
Mittlerweile haben gut 3600 Menschen diese Petition unterschrieben, die sich gegen UBS und CS richtet. Denken Sie, dass, falls die UBS und die CS auf ihre Forderungen eingehen, nämlich dass sie die Gelder zurückziehen, denken Sie, das wäre das Ende für den Bau der Pipeline in der Form, wie er jetzt geplant ist?
Ob der Rückzug dieser zwei Banken bereits das Ende der Pipeline wäre, lässt sich so relativ schwer abschätzen, aber es wäre auf jeden Fall eine symbolische Geste, denn die norwegische Großbank DNB hat bereits vor einigen Tagen angekündigt, dass sie ihre Anteile da an diesem Projekt prüfen werde, und die haben tatsächlich ihr Aktienpaket abgestoßen. Und das war ein ziemlich starkes Zeichen, wodurch auch zahlreiche weitere Banken, die dieses Projekt mitfinanzieren, unter großen Druck gerieten. Unter anderem auch die UBS und die CS.
Das sagt Martin Wanner, er ist Kampagnenmitarbeiter bei der Gesellschaft für bedrohte Völker. Einen Link zur Online-Petition gibt's unter rabe.ch/info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 1. Dezember, auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und weiterführende Links, Bilder und heute zum Beispiel auch noch den Videoclip der indonesischen Band, den wir in dieser Sendung gespielt haben. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11. Dann sprechen wir über eine weitere Schicksalswahl dieses Wochenende, nämlich die Stichwahl für das Präsidentenamt in Österreich. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Rest vor Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.